Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintalbetten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Vielleicht für alle, die sagen, ich muss dahin. Wenn ja, geht hin zu dem Konzert. Unbedingt schaut es euch an, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt. Aber erwartet nicht ein großes Klangerlebnis. Denn die Swifties sind sehr, sehr laut. Mhm. Und seid sicher, also man muss sich darauf einstellen, dass man rechts und links also unglaublich laute Stimmen hat. Also in Nashville wirklich geschrien, die junge Frau neben mir. Ich kann das total genießen, weil das für mich dazugehört. Mhm. Ein Klangerlebnis ist es nicht. Okay. Definitiv nicht.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Fränkischer Talk. Heute mit Professor Jörn Glasenapp. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Literatur und Medien am Institut für Germanistik an der Uni Bamberg und hat im Februar sein Buch Taylor Swift, 100 Seiten, bei Reclam rausgebracht. Wer an der Uni Bamberg bei ihm studiert, kann ein Seminar über Taylor Swift belegen. Schön, dass du da bist. Hallo Jörn.
Hallo.
Erstmal vorweg ganz kurz zu Taylor Swift, nur damit wir diese Person mal einordnen können. Sie war 2023 die Person of the Year der Times. Sie hatte die meisten Streams auf Spotify im Jahr 2023. Ihr neues Doppelalbum The Tortured Poets Department verzeichnete die meisten Streams eines Albums an einem Tag und hat damit sofort irgendwie Beyoncé, die gerade erst mit Cowboy Carter diesen Rekord gebrochen hatte, sofort wieder vom Thron gestoßen. Sie generiert die höchsten Einnahmen bei einer Tour, die es jemals gegeben hat, und kickt damit wiederum Elton John vom Thron. Und sie ist die Einzige, die schon viermal den Grammy für das Album of the Year bekommen hat. Das hat vor ihr noch niemand geschafft. Übrigens auch kein Mann. Du hast Taylor Swift irgendwie zu deinem Forschungsobjekt gemacht. Wie ist es dazu gekommen?
Also zunächst mal war Taylor Swift ein Fan-Objekt, schreckliches Wort an dieser Stelle natürlich. Also ich bin ihr sozusagen schon länger begegnet, natürlich. Taylor Swift, also ihrer Musik, natürlich ist es so, dass man ihren Songs nicht aus dem Weg gehen kann. Sie werden gespielt im Radio etc. und da habe ich sie wahrgenommen. Aber dass es regelrecht Klick gemacht hat, dass ich sagte, okay, Taylor Swift ist eine ganz große, das habe ich eigentlich erst sehr spät erkannt mit dem Album Midnights, mit dem sie jetzt das vierte Mal Grammy Album of the Year gewonnen hat. Tatsächlich dieses Album Midnights hat mich wirklich geflasht in vielerlei Hinsicht. Darüber können wir wahrscheinlich noch genauer sprechen, aber ganz sicherlich die Stimme von Taylor Swift, die mittlerweile wirklich großartig ist. Sie hat ja als Jugendliche begonnen, da hatte sie eher eine jugendliche, unausgebildete Stimme. Jetzt aber hat sie eine wunderbare Stimme, in vielerlei Hinsicht sehr distinkt. Und die Produktion des Albums, der Sound, unglaublich gut. Der Produzent natürlich Jack Antonoff, über den wir vielleicht auch noch sprechen können. Also ein ganz, ganz toller Meister seines Fachs. Das Album hat mich geflasht, begeistert und daraufhin habe ich gesagt, okay, das kann ja nicht sein, dass die erst jetzt so gut geworden ist. Du kennst natürlich einige Singles, kannte ich schon, Shake It Off und so weiter. Ich kannte Folklore, das Album und so weiter. Hab's aber nie intensiv gehört. Und das habe ich dann nachgeholt. Und dann habe ich alle Alben von 2006 an, das Debüt kam da ja raus, bis zum Midnights nochmal durchgearbeitet und bin auch begeistert von allen Alben und bin jetzt auch nicht mehr der Meinung, dass Midnights das beste Album ist. Nein, würde sogar ein anderes Ranking aufstellen. Ich bin letztlich von allem regelrecht begeistert. Also das beste Album kann ich ja jetzt sagen, in meinen Ohren ist 1989 von 2014, wo auch Shake It Off unter anderem drauf ist. Dieses Album ist fantastisch, aber auch andere. Yeah. Ja. So ist es dazu gekommen. Ach so, du fragtest ja danach, wie es denn zum Forschungsprojekt geworden ist. Genau. Gut, erst Fanobjekt und dann dachte ich, okay, ich habe eine feste Professur, bin verbeamtet, ich muss nichts mehr beweisen, ich kann meinen Ruf sozusagen nicht schädigen. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber natürlich muss man wissen, eine Habilitation über Taylor Swift zu schreiben, wäre ein Wagnis. Da würde man keine Professur in Deutschland bekommen, glaube ich. Also mit anderen Worten, das habe ich alles hinter mir. Ich kann machen, was ich will. Und ich dachte, okay, jetzt schreibst du ein Buch über Taylor Swift. Aber mir war es ganz wichtig, kein wissenschaftliches Werk zu schreiben. Also nicht mit 1000 Fußnoten etc. pp., sondern ein Werk zu schreiben, das eher, das gilt in Deutschland leider als Schimpfwort, ist aber nicht so gemeint, eher populärwissenschaftlich ist. Mhm. Und da habe ich mich dann umgesehen, okay, wo kannst du das veröffentlichen? Und da kam ich auf den Reklamverlag und der Reklamverlag hat diese wunderbare 100-Seiten-Reihe, so eine Einführungsreihe, in denen es über Karl Marx geht, 30-jährigen Krieg oder eben MusikerInnen. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Musikerinnen, die in dieser Reihe verhandelt wurden, sondern nur männliche Musiker, meistens auch 60 Jahre alt oder tot. Und da war der Reklamverlag dann doch sehr schnell dafür zu begeistern, als ich dann schrieb, okay, ich möchte über Taylor Swift in dieser Reihe schreiben, die sich eben auch gut verkauft, ein großes Publikum anspricht. Das war mir wichtig. Und dann eher so ein nettes, populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, was für mich eine Herausforderung war, sage ich ganz klar. Ich bin es gewohnt, wissenschaftlich zu schreiben. Und das war eine Herausforderung, eine sehr schöne Herausforderung, hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber so sollte das Buch dann werden. Und so ist es, glaube ich, auch geworden, dass es irgendwie viele Leute erreicht, offenbar. Die Verkaufszahlen zeigen das, ja.
Kannst du was über die Verkaufszahlen sagen?
Ich weiß gar nicht. Ja, es verkauft sich verdammt gut. Und das liegt nicht an mir, leider, sondern an Taylor Swift. Es verkauft sich verteufelt gut. Ich habe gerade gestern wieder mit dem Verlag gesprochen. Die Zahlen sind sehr, sehr gut. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, die verkauften Exemplare, die wirklich bei den KundInnen jetzt verkauft wurden, also die KundInnen erreicht haben, liegt es nach 2 Monaten bei 5.200, glaube ich. Das ist verdammt gut. Verdammt gut.
Ja, cool.
Aber wie gesagt, das ist Taylor Swift, das bin nicht ich. So.
Nur mal kurz zur Einordnung. Wir nehmen diesen Podcast auf Ende April.
Ja.
Das heißt, das Buch ist raus seit Ende Februar.
Und Mitte Februar, genau.
Mitte Februar. Ja. Und am vergangenen Wochenende hat Taylor Swift ihr nagelneues Doppelalbum gedroppt. Dass es ein Doppelalbum war, war eine große Überraschung. Auch darüber reden wir später noch kurz. Nur, dass wir eine zeitliche Einordnung haben, weil dieser Podcast ein bisschen verzögert erscheint.
Genau, verstehe.
Genau, das heißt, wahrscheinlich sind noch einige mehr Exemplare verkauft, bis unsere Hörerinnen und Hörer uns
zuhören. Ja, das wird so sein. Ja.
Das glaube ich auch.
Denn, vielleicht ganz interessant, also der Verlag sieht das ganz genau, wann das Buch sich verkauft. Es verkauft sich sehr stetig, aber natürlich wird dieses neue Album, das gerade erschienen ist, dafür sorgen, dass das Buch wieder mehr verkauft wird. Also alles ist in gewisser Weise dann erkennbar, was Taylor Swift macht, wenn sie in den Schlagzeilen ist etc., wirkt sich das natürlich auf die Verkäufe der Bücher über sie gut. Es gibt noch nicht viele Bücher über sie, im Deutschen erst recht nicht und so weiter, aber das wirkt sich aus.
War das Strategie?
Es war, sagen wir mal so, es war erstmal eine Begeisterung meinerseits. Aber dann bin ich an den Verlag rangetreten und konnte natürlich Argumente liefern, warum es in jeder Hinsicht gut ist, über Taylor Swift ein Buch zu produzieren, rauszugeben. Denn ich konnte damals schon sagen, als ich die Mail damals verfasst habe, Taylor Swift ist derzeitig in den USA auf Tour oder wird auf Tour kommen, sowas. Und sie wird in den USA so lange bleiben, dass sie auf der Tour nicht mehr nach Europa wird kommen können. Das heißt, denn sie spielt in Stadien und es ist klar, man kann im November in Deutschland nicht im Stadion spielen. Also mit anderen Worten war mir klar, und das habe ich dem Verlag auch gesagt, sie wird im Frühjahr 2024 nach Europa kommen. Wenn das Buch da erscheint, seid sicher, es wird sich verkaufen. Denn 70.000 Leute kommen zu Taylor Swift. Und wenn sie ein paar Konzerte spielt, dann wird das gut sein.
Also 70.000 pro Auftritt.
Pro Auftritt, natürlich, pro Auftritt. Und dass sie jetzt derart häufig in Deutschland spielt und die Europatour auch insgesamt gewaltig ist, riesig ist, also sehr viele Konzerte wird sie spielen, das konnte ich nicht ahnen. Ich konnte auch nicht ahnen, dass sie ein Album herausgeben wird. Ich konnte auch nicht ahnen, dass die Republikaner ihr vorwerfen würden, ein Psy-Orb der Biden-Administration zu sein. All das spielte in gewisser Weise dem Reklamverlag und mir, gut, die Einkünfte, die ich dadurch bekomme, sind nicht gewaltig, aber natürlich in die Karten. Mit anderen Worten, Taylor Swift, dass es derartig abgehen würde, das würde ich, wusste ich nicht, aber dass es ein großes Ding werden würde und auch jetzt noch, sie wird auf Tour kommen, sie wird hier in Deutschland spielen und sie wird in allen Feuilletons verhandelt werden. Mhm. All das wusste ich, konnte ich dem Verlag sagen und der Verlag, klar, die fanden das natürlich toll. Mhm.
Und du hast sie damit ja auch in der deutschen Populärwissenschaft, in der deutschen Popmusikszene ein totales Alleinstellungsmerkmal geschaffen, denn plötzlich rufen dich alle an, wenn es um ein neues Album geht oder um die Tour. Du bist jetzt der ausgewiesene Taylor Swift-Experte in Deutschland, ne?
Ja, weil in gewisser Weise. Ich bin es ganz sicher nicht. Es wird viele kluge WissenschaftlerInnen geben, die sich auch mit Taylor Swift befassen und auch sehr Gutes zu sagen hätten. Aber in der Tat, durch dieses Buch, es ist, glaube ich, nach wie vor das einzige Buch, was, ich sag mal, jenseits von bloßen Fanbüchern, die will ich damit nicht abwerten, aber einfach die Klientel ist eine andere, da muss man sagen, die Kombination Taylor Swift Reklam ist eine sehr gute Reklam, ist ein sehr renommierter Verlag, ein reichweitenstarker Verlag. Und dann ist, glaube ich, die Kombination dann auch kurios für viele Leute, Uni-Professor und Taylor Swift und so. Die Mischung ist wahrscheinlich schon verdammt gut. Und dann wird man natürlich angefragt. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, wie viel das wird. Es ist wirklich sehr, sehr viele Anfragen bekomme ich diesbezüglich, über die ich mich sehr freue. Und ist für mich ein sehr neues Terrain. Das bin ich nicht gewohnt. Aber ich mache das sehr gerne. Macht mir sehr viel Spaß. Man lernt sehr viel nette, freundliche, sehr kompetente Leute kennen, interessante Leute kennen. Das finde ich toll.
Jetzt ist ja dein Buch dreigeteilt. Es geht einmal um die Personen, um die Karriere. Wie ist Taylor Swift überhaupt geworden, wer sie ist, dann geht es um ihre Musik und es geht im dritten Teil um ihre Fans, die Swifties.
Nicht ganz. Also es ist, also der Aufbau ist dreigeteilt, das ist richtig. Also erster Teil ist die Karriere Album für Album oder Era für Era nachzeichnen. Vom Debüt bis zur Midnights. Danach kommt ein Kapitel über die, ich nenne es politischen Bühnen, auf denen Taylor Swift dann auch irgendwie operiert, sei es Feminismus, sei es Anti-Trump, sei es LGBTQ-Allyship und so weiter. Und dann das dritte Kapitel widmet sich dann den Swifties und wie die Swifties mit Taylor Swift umgehen, was sie mit ihr machen in gewisser Weise, wie sie sie als Ressource verwenden für ihre Fanpraktiken. Genau.
Hättest du dir beim Schreiben gewünscht, dass diese Reihe nicht 100 Seiten, sondern 200 Seiten heißt?
Ach ja, sagen wir mal so, man könnte 200 Seiten, man könnte 400 Seiten schreiben, das wirklich problemlos, das würde funktionieren und es würde, glaube ich, auch noch bei 400 Seiten noch interessant sein. Also man muss sich ja fragen, irgendwann wird es dann vielleicht nicht mehr interessant, aber ich hatte schon viel an vielen Stellen das Gefühl, schade, das geht jetzt leider nicht, das musst du weglassen. Du hast eben diese 140.000 Zeichen. Das war so die Markierung und die Reihe ist da sehr strikt. Sie heißt nun mal 100 Seiten und man kann nicht sagen, ach komm, bei Taylor Swift 107 Seiten oder so. Nein, das geht natürlich nicht. Und das ist eine Herausforderung, aber ich habe es hier und da bedauert, aber es ist auch schön, dass man dann einfach mal sagen kann, okay, das lässt man weg oder spitzt es so ein bisschen zu, lässt es mal vielleicht so ein bisschen vage stehen, wo man bei einem wissenschaftlichen Buch oder wenn man 400 Seiten hätte, dann lange argumentieren würde, ja, ich meine das so und so und so. Der Text ist eher so, wie gesagt, populärwissenschaftlich, vielleicht so ein bisschen feuilletonistisch verfasst und da darf man ja auch mal zuspitzen. Zum Beispiel ist mein Text, mein Buch auch, das wäre vielleicht ein Hauptmerkmal, warum man ihn nicht wissenschaftlich nennen kann. Er ist hochgradig subjektiv. Er soll dezidiert auch aus einer Fanhaltung heraus gelesen werden. Also man muss irgendwie mit meiner Fanstimme irgendwie klarkommen. Also,
es kommen eine ganze Menge begeisterte Adjektive drin vor. Ja, das muss man
ganz
schon
genau
sagen.
Absolut, absolut. Das ist übrigens auch Prinzip der Reihe. Das ist auch, sag ich mal, vorgegeben regelrecht, dass die sagen, nein, das finden wir gut, wenn da auch der Autor, die Autorin auch subjektiv mit dabei ist und also nicht zu sehr so distanziert wissenschaftlich verfasst wird. Das, der Text, das finde ich klasse, dass die Vorgabe, ihr Vorgabe ist zu strikt, hätte ich es anders gemacht. Ich glaube, der Reklamverlag hätte das Buch dann nicht zurückgepfiffen, aber ich fand das sehr sympathisch und bei Taylor Swift fand ich das völlig okay. Das wäre bei anderen dann schwieriger, wo ich eher so ein neutraleres Verhältnis habe zu der Bands und dergleichen, aber bei Taylor Swift, ja, das war schon völlig okay. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und dann auch durchaus mal so apodiktisch zu werden. Dinge, die man sich in der Wissenschaft verkneifen muss. Hm. Oder verkneifen muss, klingt, was man einfach nicht tut. Aber ja, da darf man mal so apodiktisch sagen, so ist es. Friss oder stirb.
Okay. Wie ist es im Seminar? Also da sieht die Sache ja wahrscheinlich ein kleines bisschen anders aus, weil da kannst du ja nicht als Fan Prof vorne sitzen und sagen, es ist alles toll, was sie macht.
Es ist folgendermaßen, es ist schon, sagen wir mal so, ich mache das schon, dass ich die Position habe, es ist alles toll. Aber natürlich ironisch. Mhm. Und das ist auch Teil des Seminars. Das ist auch der Deal im Seminar. Ich habe ganz viele Swifties im Seminar gehabt. Jetzt habe ich eine Vorlesung. Die sind begeistert von Taylor Swift. Mhm. Ich bin es auch. Und wir haben irgendwie so eine Verständigungsgrundlage, die aber im Seminar ganz schnell kippen kann und kippen soll, wenn es dann, und dann wird es auch dezidiert kritisch Taylor Swift gegenüber. Also was ich ganz stark sagen möchte, ich selber, aber natürlich auch die Studierenden sind ja nicht blöd. Die finden es nicht toll, dass Taylor Swift andauernd mit ihrem Privatjet durch die Gegend fliegt. Die finden es nicht toll, dass Taylor Swift, ich sag mal, sehr spät sich erst politisch gegen Trump geäußert hat. Und natürlich fänden die, dass Taylor Swift in Sachen Feminismus wahrscheinlich anders agieren könnte, noch präsenter sein könnte, etc. pp. Was ich sagen will, ist, und das finde ich auch, muss so sein, man kann ja etwas sehr schätzen, aber trotzdem den wissenschaftlichen Abstand dann doch immer wieder so gleich aufbauen. Mhm. Das ist natürlich möglich. Also diese Vorstellung, dass man nur etwas wissenschaftlich bearbeiten kann, zu dem man sehr distanziert, auf Distanz sich bewegt, glaube ich, ist falsch. Also das würde ich auch sagen, ich glaube, ich könnte ein Buch vielleicht mal schreiben über einen Gegenstand oder ein Kunstwerk, das ich eigentlich verachte und schrecklich finde. Aber auf Dauer würde mir das keine Freude machen. Ich habe zum Beispiel ein Band, jetzt sehr weit gesprungen, aber mal über Leni Riefenstahl gemacht. Und,
ganz andere
Hausnummer. Aber ich finde Leni Riefenstahl mittlerweile oder fand schon damals, als ich das Buch gemacht habe, schon ästhetisch noch nicht mal großartig. Mhm. Und politisch ganz zu schweigen, unterirdisch, unsäglich.
Klar.
Natürlich kann man darüber schreiben. Aber ich sage es ganz ehrlich, das macht mir nicht so viel Freude. Ich mache auch in meinen knallharten wissenschaftlichen Texten, bewege ich mich und ich befasse mich viel mit Kunst, mit sei es Film oder dergleichen, dann macht es mir erheblich mehr Freude, über etwas zu schreiben, was ich eigentlich schon schätze.
Mhm.
Na, also das ist so, deswegen auch so andere Themen, was weiß ich, Wim Wenders, Paris, Texas, den Film, ich finde ihn wunderbar. Und über den schreibe ich in absolut normaler Mainstream wissenschaftlichen Art. Ich mache Filmwissenschaft betreibe ich, wenn ich darüber schreibe. Das liebe ich. Ich liebe den Film. Großartig. Aber über Triumph des Willens von Leni Riefenstahl nicht ganz so gern.
Ja, verstehe ich. Es geht uns, glaube ich, allen so, dass wir uns grundsätzlich erstmal damit lieber befassen mit Dingen, die uns auch persönlich ansprechen, als mit Sachen, die uns abstoßen.
Ja, aber es gibt natürlich viele Forschung zum NS-Film, viele Forschung. Also ich will damit gar nicht sagen, es gibt sicherlich ForscherInnen, die überhaupt gar kein Problem damit haben, nur unsägliche Dinge zu behandeln. Mhm. Also politisch unsäglich oder auch qualitativ vielleicht unsäglich. Dergleichen. Das mag es geben. Ich bin eher ein Typ, der anders aufgestellt ist, der die Dinge mögen muss, aber dann trotzdem dazu in der Lage ist, auf Distanz zu treten. Und deswegen war Taylor Swift jetzt für mich keine Herausforderung. Oh, ich bin Fan, ich kann nicht distanziert auf sie blicken.
Wie blicken denn deine Kolleginnen und Kollegen da drauf? Gibt es da ein bisschen Spott und Häme oder eher nicht?
Nein, das muss man sagen. Also das wird... Ich sag mal, häufig, ich werde die Frage, oder die Frage wird mir häufiger gestellt. Wie blicken die KollegInnen da drauf? Und ich glaube, gerade ich bin in den Geisteswissenschaften unterwegs, in den Kulturwissenschaften unterwegs, da ist es jetzt nicht mehr absolut schrill zu sagen, oh, ich befasse mich mit Taylor Swift. Denn, bitteschön, ich bin Medien-, Kulturwissenschaftler etc. Taylor Swift ist ein Riesenphänomen, das weiß jede und jeder. Und jedem ist auch klar, dass Taylor Swift dadurch irgendwie auch ein Stoff für die Universität sein kann. Mhm. Und letztlich, glaube ich, wenn man medienwissenschaftlich denkt, auch sein muss regelrecht. Also das völlig zu ignorieren, glaube ich, wäre schon ein starkes, doves Statement, zu sagen, nein, das ist nicht wissenschaftstauglich.
Was kann man denn von Taylor Swift über Populärwissenschaft lernen oder über Populärkultur vielleicht eher?
Oh, das ist, zunächst mal könnte ich jetzt ganz defensiv sagen, am Beispiel von Taylor Swift kann man sehr viel diskutieren. Als Phänomen, sagen wir mal, die Frage, die ich auch mit meinen Studierenden diskutiert habe, wenn wir uns vorstellen, Taylor Swift, eine derartig reichweitenstarke Celebrity, wie hat die sich im politischen Wahlkampf zu positionieren? Und dann schaut man natürlich so ein bisschen hin, was hat sie zu verlieren und was ist vielleicht ihre Verpflichtung, sich zu äußern? Am Beispiel argumentiert, bei Taylor Swift geht das sehr schön. Man schaut sich an, wo kommt sie her aus dem Country-Genre. Das Country-Genre war nicht immer republikanisch dominiert, aber wurde ab einer gewissen Zeit, wahrscheinlich so ab Vietnamkrieg, immer stärker politisiert und dann auch republikanisch positioniert. Da tritt sie zum ersten Mal in Erscheinung, wird groß. Und da ist es klar, dass man nicht gut daran tut, sich politisch gegen den republikanischen Kandidaten zu äußern.
Das haben die anderen Dixie Chicks gesehen damals.
Genau, ne, sowas. Also das war, die Dixie Chicks ist immer das große Beispiel für Taylor Swift auch, die die Dixie Chicks ja sehr schätzte und noch immer schätzt sicherlich, aber die Dixie Chicks waren für sie ein Vorbild. Und die Dixie Chicks 2003 haben sich gegen den Einmarsch im Irak gewandt und dann sehr dezidiert gegen George W. Bush, der den Einmarsch im Irak natürlich zu verantworten hatte, und haben, die Formulierung war so etwas so, wir schämen uns dafür, dass George W. Bush wie wir aus Texas kommen. Das haben sie irgendwann auf einem Konzert in London formuliert und seitdem wurden sie, heute würde man sagen, gecancelt. Wurden sie natürlich angefeindet, gecancelt ist vielleicht noch zu nett. Also bekam Morddrohungen etc.
Genau,
das war
sehr heftig.
Genau, und die Radiostationen haben sie nicht mehr gespielt etc. pp. Und das war immer so für Taylor Swift natürlich so ein Faktor, okay, wenn ich mich jetzt äußere, politisch wird das ein Problem. Nun muss man sagen, Taylor Swift wechselte 2014 allerspätestens in den Pop-Sektor über. Also verabschiedete sich von Nashville und zwar komplett mit 1989, ihrem großen Pop-Album, von den Fans liebevoll die Pop-Bible genannt. Und ich würde das auch so sehen. Also ich würde sagen, das beste Pop-Album bestimmt unseres Jahrtausends. Also wenn ich sagen, besseres gibt es nicht, aber das nur am Rande. Gut, und das war mega erfolgreich. Danach kam noch Reputation raus, auch mega erfolgreich. Und sie äußerte sich immer noch nicht politisch. Immer noch nicht gegen Trump 2016, der Wahlkampf, der natürlich, ne, Hillary Clinton versus Trump und Leute wie Beyoncé und Jay-Z und Lady Gaga und etc. sprachen sich dezidiert für Clinton aus und Taylor Swift schwieg. Und da ist der Hinweis dann natürlich irgendwann nicht mehr ganz so plausibel. Ja, ich habe Angst, dass ich meine Country-Fans verliere. Denn die Country-Fans machten da wirklich nicht mehr, wie sagt man, den Kuchen fett. Oder nee, sagt man nicht. Den Braten fett. Ne? Also mit anderen Worten, diese Country, sage ich mal, Community, die gab es vielleicht noch, aber das war nicht mehr entscheidend. Taylor Swift hat sicherlich aus Angst, oh, ich verliere Fans, und das ist problematisch, sich sehr spät geäußert. Master, 2018 dann erst. Aber was ich sagen wollte, dieses Ganze, was ich jetzt hier erläutere, wenn man das im Seminar nachvollzieht, dann erfasst man schon ganz schön viel, weil man dann zum Beispiel blickt, warum ist Nashville so weiß? Warum ist Nashville so republikanisch? Obwohl es das vorher nicht war, etc. Mhm. Also, und diese Fragen, die geraten dann plötzlich in den Blick. Auch so Fragen politische Verantwortung. Was? Also, ich sag's immer, wenn jetzt Friedrich Merz und Olaf Scholz gegeneinander als Kanzlerkandidaten antreten, dann sind das beide, wir haben sicherlich unterschiedliche Meinungen über die beiden und die darf man auch haben, soll man haben, etc. Aber beides sind Demokraten. Wenn aber ein Faschist wie Trump antritt, dann finde ich, kann man sich als Popstar vielleicht nicht so sehr darauf zurückziehen, wie man es hier in Deutschland Gott sei Dank noch kann. Mhm. Politik ist not my cup of tea oder beziehungsweise da halte ich mich raus. Mhm. Da schreibe ich niemandem was vor. Aber wo beginnt die Verantwortung, wenn hier ein Höcke antreten würde? Mhm. Ob man dann immer noch sagen kann, nee, also da halte ich mich raus. Nein, da würde ich wahrscheinlich sagen, sollte man sich äußern. Und in den USA ist es noch viel wichtiger, denn da geht es um den dann doch mächtigsten Posten der ganzen Welt. Und der sollte nicht mit einem Faschisten besetzt sein. Ne? Und deswegen, wo beginnt dann die Verantwortung? Sowas im Seminar zu diskutieren, ist natürlich wunderbar. Und da ist dann Taylor Swift ein sehr gutes Beispiel, weil du ja fragtest, ne? Was kann man da lernen, wenn man über Taylor Swift diskutiert? Ne? Das sind dazu Fragen.
Aber bleiben wir mal bei dieser politischen Ebene. Glaubst du, wie ja in den letzten Wochen sehr, sehr viel diskutiert wird und was immer wieder kommt, alle warten drauf, dass sich Swift tatsächlich gegen Trump ausspricht und dass sie eine Wahlempfehlung ausspricht, sobald dann die Präsidentschaftskandidaten ernsthaft endgültig feststehen? Ja. Glaubst du, dass sie wirklich Einfluss auf die Wahl nehmen kann? Denn bei dieser Tennessee-Abgeordneten damals hat es nicht funktioniert.
Da hat es nicht funktioniert, aber natürlich haben sehr, sehr viele Taylors Wahlempfehlung gefolgt. Mhm. Also, um deine Frage zu beantworten, unbedingt ja. Alles andere wäre total falsch. Sie kann Königsmacherin werden. Sie kann wahlentscheidend sein. Und das ist ganz trivial zu erläutern. Das Wahlsystem der USA ist ja bekanntlich kurios und auch problematisch in vielfacher Hinsicht, denn die einzelnen Staaten wählen ja. Und wer den Staat gewinnt, auch nur mit einer Stimme mehr, bekommt alle Stimmen. Also alle Wahlmänner gehen dann an die Republikaner oder die Demokraten. Und bekanntlich, wir wissen das ja, in Georgia die berühmten 11.000 Stimmen, die Trump ja irgendwie herbeibuxieren wollte und seine Leute angewiesen hat, gib mir irgendwie 11.000 Stimmen brauche ich. Mit anderen Worten, 11.000 Stimmen haben darüber entschieden, ob Georgia an die Demokraten geht oder an die Republikaner. So, und 11.000 Stimmen schafft Taylor Swift mit einer Wahlempfehlung für Biden, aber locker in Georgia. Und ähnlich sah es in Arizona aus. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn du fragst, kann sie wahlentscheidend sein? Alles andere als die Antwort ja, wäre für meine Begriffe völlig falsch. Natürlich kann sie. Und ja, und sie wird ganz sicher, sobald Trump feststeht als Kandidat der Republikaner, wird sie sich äußern. Mhm. Und zwar, ja, natürlich für Biden und für die Demokraten. Wir wissen seit 2018, sie ist demokratisch und deswegen, das wird passieren. Und wobei man sagen muss, selbst nur ein Wahlaufruf, der kam ja schon bei ihr, dass sie sagt, geht wählen, lasst euch registrieren, geht zur Wahl, würde schon gegen die Republikaner ausfallen, denn natürlich, das wissen wir, das Publikum von Taylor Swift ist eher demokratisch, ist, weil jung, aber natürlich auch weiblich. Und spätestens seit der Supreme Court Roe v. Wade, also die Abtreibungsrechte der Frauen, so massiv eingeschränkt hat. Und das natürlich auf Trump zurückfällt. Mhm. Denn Trump war es, der 3 Richter in den Supreme Court gehievt hat. Trump war es, der damit angegeben hat, dass er in gewisser Weise für das, sage ich mal, auf die Aufhebung für Roe v. Wade verantwortlich sein. Mit anderen Worten, die jungen Frauen werden jetzt nicht sagen, hey, das ist unser Mann. Nein, die werden, auch wenn sie Biden nicht lieben, werden sie sagen, wir wählen Biden. Mit anderen Worten, nur ein Aufruf, geht zur Wahl, würde schon schädigend für die Republikaner und Trump sein.
Ja. Was ich hochgradig spannend fand, war, als ich rausstellte mit diesem Tweet, den sie irgendwie spät abends abgesetzt hat, wo sie vollständig klar gemacht hat, dass sie gegen Trump ist und Demokratin ist, ist ja eine Riesenwelle durch die USA gegangen, ist in allen Morningshows behandelt worden, und dass sie sich da geäußert hat, war ja sehr überraschend, gerade für die Republikaner, die alle gedacht haben, so, eigentlich ist sie eine von uns.
Eine verkappte Republikanerin, genau, die nur darauf wartet.
Genau. Also die haben sie tatsächlich noch in diesem Nashville-Umfeld gesehen. Und dann gab es eine Stellungnahme von Trump auf irgendeinem Flugzeug, Airfield war er unterwegs und wurde dazu interviewt. Und dann sagte er ja, now I like her music 25% less than before.
About 25% less, glaube
also,
ich, ja.
Wie viel Angst hat dieser Mann vor dieser jungen Sängerin? Weil der normalerweise sich ja wirklich nicht zurückhält mit Kritik, weil er ja normalerweise sind ja alle die Furchtbarsten und sind alle, also der greift ja immer ganz tief in die Kiste mit Mist, wenn er mit irgendjemandem Ärger hat. Aber in dem Fall war ich total fasziniert davon, wie zurückhaltend er darauf reagiert hat. Ja. Das war doch kein Zufall, oder?
Nein, das ist kein Zufall. Er ist natürlich ein Profi, das muss man sagen. Er weiß, wie die Medien ticken, und er weiß natürlich auch, wie viel Macht Taylor Swift aufgrund ihrer Fans natürlich hat. Und gegen Taylor Swift zu schießen, was natürlich auch ein Problem ist, sie ist nicht Politikerin, und da ist es schon schwieriger für ihn, Attacken zu fahren. Erster Punkt, aber zweiter Punkt natürlich, der weiß ganz genau, wenn ich Taylor Swift anschieße, und zwar irgendwie unter der Gürtellinie oder dergleichen, ja, da habe ich eine ganz schöne Masse an AmerikanerInnen gegen mich, denn 50% der Bevölkerung, der amerikanischen Bevölkerung, die sagen, wir sind Fans von Taylor Swift. Sagen wir mal, die übertreiben. Von mir aus mögen sie Taylor Swift. Aber eine ganz, ganz große Menge an Leuten sind absolut loyale Taylor Swift-Fans. Mhm. Und die zu verprellen, indem man sich unflätig und allzu abschätzig gegen Taylor Swift äußert, das sollte man sich sehr gut überlegen. Und da ist er klug genug. Und bisher kam auch nichts. Auch danach, also kam ja nichts. Das war ja 2018, als er diesen Satz formuliert hat. Und bisher kam noch gar nichts gegen Taylor Swift. Und da wird auch nichts kommen. Mhm. Bin ich sehr sicher. Mhm. Er hofft wahrscheinlich inständig, dass sie sich zurückhält mit irgendeiner Wahlempfehlung, aber ihm sind die Hände gebunden, denn man muss das einfach vergleichen. Ne? Ja, auf Instagram, was weiß ich, sie 282 Millionen Follower, er 24 Millionen. Mm. Also das ist einfach eine Größe, ein Größenunterschied. Das sollte man sich wirklich überlegen. Mm. Und da wird nicht viel kommen, glaube ich.
Diese Macht, die sie hat als weiße, schlanke, hübsche, junge Amerikanerin, die in ganz vielen Punkten diesem perfekten Vorbild der Amerikaner, also die ist ja eine personifizierte American Doll, wenn man so möchte, entspricht. Wie viel ist davon abhängig? Also was würde es ändern, wenn Taylor Swift ein Mann wäre oder schwarz?
Wahrscheinlich ganz schön viel, würde ich jetzt argumentieren oder sagen. Erstmal, sie ist schon als eine Figur, die derartig viel Macht gewinnen kann, einfach so ein Zuspruch, ist sie natürlich gut gerüstet als normschöne, weiße, junge Frau. Natürlich. Gut, wir haben natürlich Beyoncé, schwarze Sängerin, auch eine natürlich große Followerschaft.
Aber viel politischer.
Natürlich. Das ist klar. Mir ging es jetzt erstmal darum zu sagen, also es gibt auch Stars, die nicht weiß sind und Riesenerfolg haben und eine sehr loyale Fan-Community haben. Aber das muss man sagen, wahrscheinlich im Vergleich zu Taylor Swift dann doch entschieden weniger, auch selbst Beyoncé, der andere große, grandiose, großartige, wie ich auch finde, weibliche Superstar des Pop-Business. Was soll ich sagen? Oder wie war die Frage?
Was würde sich ändern, wenn Taylor Swift keine Frau wäre, und was würde sich ändern, wenn sie schwarz wäre?
Wahrscheinlich wäre der Einfluss nicht so groß. Hm. Schlicht und einfach, ja, das würde ich schon sagen.
Okay. Jetzt hast du gerade selber Beyoncé ins Spiel gebracht, die ja auch ein sehr viel beachtetes Album gerade gedroppt hat. Und ich habe dein Instagram
fantastisches Album,
ein bisschen dein Instagram gestalkt und habe festgestellt, dass du dich erst massiv dafür ausgesprochen hast, dass Cowboy Carter das Album des Jahres wird. Und jetzt ist es The Tortured Poets Department. So, wer kriegt den Grammy?
Also, ich muss das richtig stellen. Also, okay. Es ist folgendermaßen. Natürlich wird Grammy Album of the Year wird Cowboy Carter bekommen. Mhm. Und das ist auch gut so.
Als die erste schwarze Künstlerin.
Ganz wichtig, also man muss das wirklich an dieser Stelle, kann man es vielleicht, wir haben ja die Zeit auszuführen. Also die Grammys sind natürlich eine hochrassistische Veranstaltung. Mhm. Viele schwarze MusikerInnen geben ihre Alben gar nicht mehr sozusagen ins Rennen, weil sie sagen, wir gewinnen sowieso nichts. Wir gewinnen nur die, ich sag mal, B-Grammys oder C-Grammys, die unwichtigen, am Rande. So das, was bei den Oscars vielleicht Filmschnitt oder sowas wäre. Na, aber den Regie-Oscar oder bester Film-Oscar, den kriegen dann andere. Und den Grammy Album of the Year hat Beyoncé, die meisten Grammys gewonnen hat, noch nie erhalten und hat gegen Alben verloren, mit unglaublich starken Alben, Lemonade zum Beispiel oder Renaissance. Ich glaube, Lemonade hat gegen Adele verloren, nichts gegen Adele, aber Adele war beschämt, als sie den Grammy Album of the Year bekam. Mhm. Wirklich, also der war es hochnotpeinlich.
Mhm, die hat noch Beyoncé im Publikum angesprochen und gesagt, wie sehr sie inspiriert hat und dass sie ihr Album rauf und runter gehört hat.
Es tat weh und ich glaube, Adele wäre dankbar gewesen, den Oscar, sage ich schon, den Grammy nicht zu erlangen, weil ganz viele so sagen, oh mein Gott, dieses, ich sag mal dann gegenüber der Lemonade, dann doch eher harmlose, unwichtige, bla 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 Album. Schöne Album, müssen wir nicht diskutieren, aber Lemonade, das beste Album oder Meisterwerk von allen, sofort erkannt und mittlerweile, das ist Popgeschichte, dieses Album kriegt keinen Grammy. Ich glaube, Renaissance hat gegen, ich schätze ihn, Harry Styles verloren. Nichts gegen Harry, aber...
Aber wieder jemand weiß es.
Ja, und Harry Styles. Ja. Also wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Also der ist viel besser, als viele glauben. Und der kann auch was, der ist toll. Keine Frage. Mhm. Wir sprechen von Beyoncé und Renaissance. Mhm. Was für ein Album. So, und das hat ja Jay-Z, ihr Ehemann, bei den letzten Grammys auch gesagt. Er hat gesagt, hier läuft was falsch. Er hat ja irgendeinen Preis bekommen und dann geriet er ins Reden und dann sagt er so etwa, hier läuft was falsch. 32 Grammys bekommen, nicht Album of the Year. Er hat das sehr sympathisch gebracht. Ja. Fand ich sehr, sehr nett, auch wenn es so um seine Ehefrau ging und so weiter. Aber er hat es gut gebracht, fand ich gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bringt sie Cowboy Carter raus. Und ich habe das Album gehört, ich habe sogar schon bei den ersten Singles geschrieben. Sie wird also als Texas Hold'em und 16 Carriages rauskam, tolle Singles von Beyoncé, da habe ich schon geschrieben, sie wird Album of the Year bekommen. Mhm,
genau.
Und danach, also es ist ganz klar, sie wird es bekommen und es wird richtig sein. Mhm. Das Album ist großartig, aber das neue Taylor Swift Album finde ich besser. Aber ich würde unbedingt auch für Taylor Swift hoffen, dass sie nicht Album of the Year bekommt und nicht dastehen muss und alle an ihr dann festmachen, wieder die weiße Frau bekommt und so weiter. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass Cowboy Carter das nicht verdient hätte. Cowboy Carter ist ein großartiges Album, aber sagen wir ehrlich, Lemonade hätte es unbedingt bekommen können. Renaissance hätte es bekommen können. Und jetzt beim dritten Mal, es hat eine gewisse Schönheit, finde ich, dass das jetzt ein, zumindest auf weite Strecken, ein Country-Album ist, das den Grammy, Album of the Year, Oscar, und ich sag's nochmal, Oscar, Entschuldigung, Oscar. Den Grammy bekommen wird. Ich sag's nochmal, dieses Album ist, ich glaube, kein einziges Album hat eine Chance, es zu bekommen. Mhm. Und jetzt auch aus politischer, von politischer Warte aus, was Beyoncé überhaupt nicht nötig hat. Ne, es ist jetzt regelrecht schade, dass die Grammy-Jury jetzt gezwungen ist, aber da hat sich die Grammy-Jury selber reinmanövriert. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen doof für Beyoncé jetzt, weil jeder wird sagen, ja, die hat es bekommen, weil jetzt musste sie es ja bekommen.
Genau.
Und so weiter. Es ist eigentlich eine unsägliche, verfahrene Situation, die aber darauf basiert, dass die Grammy-Jury einfach rassistisch ist. Punkt. Mhm. Also, aber mit anderen Worten, ja, ich finde das neue Taylor Swift-Album besser als, ich finde es grandios, fantastisch, und ich finde genauso grandios, nur ein Tucken schlechter vielleicht, Cowboy Carter. Das sind die beiden besten Alben dieses Jahres. Überhaupt gar keine Diskussion für mich.
Okay, jetzt hast du schon gerade sehr deutlich gemacht, dass das neue Doppelalbum dir sehr, sehr gut gefällt. Aber dein Top-Album von Taylor Swift, kommen wir mal ganz zurück an den Anfang, ist 1989.
Ja.
Warum?
1989 ist von einer, also wirklich himmelschreienden Perfektion. Also unfassbar. Das Songwriting ist wunderbar. Es ist wirklich ein Album, das nur aus, ich sag's mal salopp, Volltreffern besteht. Also von Anfang bis Ende möchte man auf gar keinen Song auch nur ansatzweise verzichten. Die Kompositionen sind von einer Einfachheit und einer Pop-Einfachheit, wie es wirklich nicht besser geht. Und sie sind produziert von Max Martin zusammen mit Taylor Swift und Shellback noch dabei. Also mit anderen Worten, sie hat sich ja für dieses Album, insbesondere Max Martin und Shellback, ins Studio geholt, die ja schon auf dem Album davor bei drei Songs tätig waren und da schon Großtaten geleistet haben. Und bei diesem Album 1989, ich finde, es ist eins der bestklingendsten Pop-Alben vom Sound her, die es gibt.
Was sind denn so die ganz großen Nummern auf dem Album, wo du sagst, das, also da sieht man, was sie kann? Das
bei 1989? Also ich glaube, gut, ich würde sagen, Blank Space ist der tollste Song des Albums. Das würde ich schon sagen. Vom Text her toll, Melodie toll, Komposition toll und Produktion fantastisch. Aber wenn man vielleicht noch stärker hören will, was ich so meine, wenn ich sage, es ist so ein reduziertes, auf den Punkt gesetztes Pop-Album, was wenig tut, was geradezu häufig minimalistisch operiert, häufig so One-Note-Melodies hat, also sehr eher wenig tut, also nicht barock operiert, nicht also großen Rambazamba macht, sondern eher minimalistisch, dann sollte man sich Style anhören. Der Song ist erschlagend. Also in absoluter Perfektion wird da gezeigt, was reduzierter, tanzbarer, also auf den Dancefloor abzielender Pop kann und will. Style. Eleganter geht es nicht.
Mhm. Was sind die besten Nummern vom neuen Album aus deiner Sicht? Du hast es schon ein paar Mal gehört.
Ja. Also den schönsten Song finde ich, glaube ich, My Boy Breaks His Favorite Toys. Der ist fantastisch. So Long London, würde ich sagen. Ich finde auch sehr gut. Und auch auf dem Album, das ja sehr, sage ich mal, von der Soundpalette und Klangpalette vielleicht manchem so ein bisschen zu monochrom ist, zugleich zu homogen, ist das Duett mit Florence Welch, also mit anderen Worten Florida.
Florida.
Finde ich sehr
drei
gut. Drei Ausrufungszeichen, genau. Funktioniert sehr, sehr gut.
Ich auch. Großartig.
Und Dann finde ich noch, also ganz groß, ja, natürlich, The Smallest Man Who Ever Lived. Mhm. Also ich glaube wahrscheinlich My Boy Breaks, Only Breaks His Favorite Toys und The Smallest Man Who Ever Lived. Das sind, glaube ich, meine absoluten Favorites. Von dem zweiten Album, das ich eher so als ein Bonusalbum betrachten würde, wiewohl da fantastische Songs drauf sind, finde ich sehr gut, glaube ich. So High School finde ich super. Ich finde sehr, sehr gut The Prophecy, wunderschön, wunderbar. Und The Black Dog, ja, gleich am Anfang, ist auch sehr, sehr gut. I am someone who until recent events you shared your secrets with in your location you forgot to turn it off. And so I watch as you walk into some bar called The Black Dog.
The Black Dog ist ein super Stichwort, weil es sehr bezeichnend für das ist, was Swifties aus der Musik nehmen. Denn Taylor Swift ist nicht besonders zurückhaltend damit, Hinweise zu geben, auf wen sie sich bezieht. Also wenn ihr jemand blöd kommt, dann kann er damit rechnen, auf dem nächsten Album vorzukommen. Black Dog ist eine Kneipe im Süden von London. Die gibt es wirklich, die mittlerweile komplett überrannt wird von Swift-Fans, die sich diesen Schauplatz angucken und das Restaurant, gar nicht blöd, da läuft nur noch Swift und es gibt Burger mit Swift Thema und es gibt Burger oder Pommes und andere Sachen, die jetzt irgendwie, die haben sich voll auf dieses Thema jetzt marketingmäßig spezialisiert. Nicht so schön ist das für Leute, die erkennbar sind, von denen sie sich getrennt hat oder die sie schlecht behandelt haben. Die kriegen ganz schön Shitstorm ab teilweise von den Swift-Fans und gerade John Mayer ist da ein gebranntes Kind, ein Ex-Freund von ihr, auch ein Musiker, den sie mit Dear John sehr deutlich angesprochen hat. Und auch bei anderen Texten wird sehr deutlich, ganz oft, wen meint sie damit eigentlich? Ja. Und die Fans stehen so loyal an ihrer Seite, dass sie dann sehr boshaft werden können gegenüber den Verflossenen.
Ja.
Wie betrachtest du das, wenn du weißt, sie hat da eigentlich eine Verantwortung und sie übt sehr öffentlich Rache? Stört dich das nicht? Findest du das nicht vielleicht ein bisschen mies? Wobei du selber Songs schreibst, die dann Mean heißen.
Ich weiß genau, was du meinst. Erstmal die Haltung, dass sich Taylor Swift insbesondere von Männern und dann vielleicht noch alten weißen Männern nicht sagen lässt, das gefällt mir sehr gut. Also du hast eben gerade den Song Mean angesprochen, ne? Da wendet sie sich gegen einen sehr einflussreichen Musikblogger Bob Lefsetz und der hat geschrieben, sie würde Autotune live verwenden, weil sie nicht singen kann. Sie hat gesagt, das stimmt nicht, er hat es wieder gesagt, etc. pp. Dann hat sie Mean geschrieben. Damals Anfang 20 war sie und hat sozusagen ein Diss-Track gegen Bob Lefsetz geschrieben. Dieser Song ist, geht mit ihm scharf ins Gericht, ohne ihn zu nennen. Das gefällt mir durchaus, dass sie sich zur Wehr setzt. Mhm. Mir gefällt es auch sehr schön, was weiß ich, Damon Albarn von Blur, älterer Herr des Britpops und so weiter, erzählt in Interviews, sie würde die Songs nicht selber schreiben. Hochgradig misogyn. Mhm. Man würde Bruce Springsteen nie gefragt haben, ja, schreibst du überhaupt die Songs selber? Nein, natürlich bei einer normschönen jungen Frau. Da sagt man, okay, die schreibt die Songs nicht selber. Und da hat sie dann mit sehr schön zwei Tweets sehr schön geantwortet. Damon, finde ich eine Sauerei von dir, dass du meine Songs runtermachst. Zweiter Tweet, sehr schön. PS, ich habe diesen Tweet ganz alleine verfasst, falls du dich wundern.
Da wird sie patzig,
Das finde ich super. Finde ich großartig, finde ich auch, um das gleich zu sagen, ein gutes Zeichen an die doch sehr nach wie vor eher jungen weiblichen Fans. Lasst euch nichts bieten, erst recht nicht von alten weißen Männern. Finde ich super. Aber jetzt, deine Frage zielt ja jetzt auf Partner oder Ex-Partner von Taylor Swift ab und in der Tat, die haben jetzt mit Shitstorms zu leben, nicht nur zu rechnen, sondern zu leben. Man nahm ja an, dass Joe Alwyn, mit dem sie 6 Jahre zusammen war, das große Zielobjekt des jetzt gerade erschienenen Albums sein würde. Und da gab es dann im Vorfeld schon so Tweets, Joe, genieße die letzten schönen Wochen deines Lebens und so weiter. Ja, da hat sie eine Verantwortung, das ist in gewisser Weise problematisch. Auf der anderen Seite ist es ihr Recht natürlich, Dinge aus ihrer Lebenswirklichkeit und ihrem, sage ich mal, Gefühlsleben in Kunst zu verwandeln. Das ist ihr Merkmal. Und Beziehungen gehören da dazu. Sie nennt keine Namen, das tut sie nicht. Klar, die Fans wissen, wer es ist und so weiter. Ich bin zwiegespalten, aber richtig mich daran freuen, dass jetzt Joe Alwyn Shitstorms abbekommt. Und nicht nur er, viel stärker betroffen ist ja Matty Healy auf dem neuen Album. Das finde ich schon nicht so erfreulich. Und in gewisser Weise, wir haben das auch im Seminar natürlich besprochen, welche Verantwortung hat sie da? Und wir wissen das ja, sie hat ja auf einem Konzert, ich glaube in Minneapolis, gesagt, als Speak Now Taylors Version rauskam, wo ja Dear John drauf ist, der große Diss-Track gegen John Mayer. Da hat sie ja gesagt, also ohne John Mayer zu nennen, aber hat sie dem Publikum gesagt, wohl wissend, dass 70.000 Leute das mitkriegen, aber dadurch natürlich 70 Millionen Fans über Social Media, hat sie ausdrücklich gesagt, hier, hört zu, liebe Fans, ihr braucht mich nicht zu verteidigen, das ist lange her und bitte seid freundlich und so weiter, ohne Namen zu nennen, alle wussten genau, es geht um John Mayer, die Fans halten sich dort natürlich, haben sich da, ich glaube, halbwegs dran gehalten. Halbwegs, bei John Mayer, halbwegs, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe. Aber natürlich, sie ist sich schon bewusst, dass das ja hart für die Betreffenden ist. Gleichzeitig ist es eine Kraft ihrer Kunst oder eine Kraftquelle ihrer Kunst, ist aus ihrer subjektiven Befindlichkeit heraus ihre Kunst zu generieren. Und es sind die Sentimente, es sind die Emotionen, die Gefühlslagen, die mit Beziehungen bei ihr zu tun haben. Das ist einfach so, ihre Kunst oder ihre Lyrics etc. kreisen einfach zu einem ganz großen Teil um Beziehungsthematiken. Ja. Ja, das gilt auch für viele Sänger, bei denen wird das nicht thematisiert, natürlich. Mhm. Das muss man auch immer wieder darauf hinweisen. Ja, da viele Sänger haben dasselbe Programm, sie singen über ihre Beziehung und lassen auch da, droppen da sehr viel, was sozusagen ausreicht für die Fans zu wissen, wer gemeint ist. Mhm. Taylor Swift tut das auch und ja, ihr wird das häufig so vorgeworfen oder Witze darüber gemacht. Ne? Ja, lass dich nicht auf Taylor Swift ein, denn sie wird einen Song über dich schreiben. Genau, ne? Das ist das Übliche. Ja. Ist ja schon implizit oder gar explizit frauenfeindlich auch. Ne?
Eigentlich schon, ja. Genau. Lass uns mal über ihre Songtexte reden, wo ja all diese Verflossenen auch thematisiert werden. Taylor Swift selbst hat mal gesagt, sie weiß, dass ihre Songtexte das sind, was sie ausmacht. Dass das ist, weswegen die Fans sich so mit ihr auch verbunden fühlen. Sie kriegt es gleichzeitig hin und das finde ich tatsächlich sehr bewundernswert, sehr konkret über ihre eigene Situation zu schreiben und trotzdem aber ganz viel Möglichkeit zu schaffen, dass man sich da irgendwie wiederfindet. Also sie ist nicht so abstrakt, dass man sich selber so zusammenbauen muss, worüber singt sie da eigentlich, sondern es ist total klar, worüber sie singt, aber sie trifft es extrem gut, dass man sich irgendwie, dass man mitfühlen kann. Jetzt hast du im Vorgespräch so mit einem Halbsatz zu mir gesagt, du kommst überhaupt nicht über die Lyrics, du kommst immer über die Musik. Bei mir ist es genau andersrum. Wenn mich ein Text nicht abholt, bin ich raus. Du kannst mir die schönste Musik geben, wenn der singt, get down and move it all around, bin ich weg. Ne? Also das geht, das ist doch eine geht gute gar Zahl. Ich nicht. Weiß gar nicht, was das soll. Da bin ich komplett, ich bin sehr textversessen und ich würde mir ein neues Album niemals anhören, ohne sofort den Text mitzulesen. Also ich finde das total wichtig. Warum interessiert dich das so wenig?
Also, es ist so, also ich sag mal, von meiner Perspektive ist es dezidiert so, ich komme von der Musik und nicht vom Text. Und ich weiß, bei den Swifties bin ich da durchaus in der Minderheit. Okay. Oder Minderzahl, kleine, also ja, Minderheit. Das weiß ich. Aber ich glaube, es ist so, es gibt ein sehr schönes Buch, leider nicht ins Deutsche übersetzt, einer Musikerin, die auch gleichzeitig Philosophin ist und Musiktheoretikerin ist. Agnès Géraud heißt die, die hat ein Buch rausgebracht, Dialectic of Pop. Und sie sagt etwas, was ich absolut überzeugend finde, weil ich mich da sehr wiedersehe, dass wir meistens Pop hören, ohne dass die Notwendigkeit besteht, einen Text im Ganzen zu verstehen. Wir verstehen, wir nehmen ihn nicht wahr. Wohlgemerkt, es geht jetzt nicht um den Die Hard Fan. Mhm. Der hört das schon. Mhm. Das ist klar. Der Swiftie, die Swifties hören genau auf die Texte, kennen jedes Wort. Logisch. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der normale Pop- und Rockhörer, die normale Pop- und Rockhörerin hört im Radio oder nebenbei etc. Songs. Und da sagt Gero ganz massiv, da ist es wichtig, oder sagt sie ganz klar, es kommt nicht auf die semantischen Qualitäten des Textes an, sondern ganz entschieden erstmal darum, klingen die Worte gut? Mhm. Werden die Worte gut präsentiert? Gibt es von mir aus auch so eine fantastische Catchphrase? Aber dass man den Song nachverfolgt, wovon handelt der denn ganz genau? Das passiert bei nur einem ganz geringen Prozentsatz.
Okay, dann bin ich total die Minderheit.
Ja, wirklich. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht Quizfrage. Ihr Beispiel ist sehr schön. Sie sagt sehr schön, wir alle kennen Billie Jean von Michael Jackson.
Ja.
Aber nur die allerwenigsten wissen mehr als, dass Billie Jean is not my lover. Die allermeisten kennen nur das und kennen nicht, worum...
She's just a girl who claims I am the one.
Ja,
the kid
okay.
is not my son.
Ja, okay, wunderbar. Du bist großartig. Du bist großartig. Alles klar. Widerspruch überzeugt mich sehr. Aber
ist das die Erklärung dafür, warum Leute auf Hochzeiten Halleluja von Leonard Cohen spielen?
Natürlich, natürlich.
Okay.
Ist doch ganz
ein Mysterium
evident.
Ist aufgelöst.
Ist doch klar. Halleluja. Ja. Todtrauriger Song auf Hochzeiten gespielt, etc. Was soll das?
Ja, genau.
Das ist die Erklärung.
Frage ich mich, ja.
Natürlich.
Okay.
Und ich glaube wirklich, Gero. Hatte. Also du bist jetzt wirklich eine Ausnahme. Es ist ja schrecklich,
ja,
mit dir zu diskutieren.
Ne?
Ja. Also ist fürchterlich. Nein, ich glaube, da ist viel dran. Und das ist nicht nur so, ganz ehrlich, ich kenne, natürlich höre ich, wenn ich deutsche Texte höre, natürlich, Herbert Grönemeyer ist jetzt jemand, den finde ich okay, aber da bin ich nicht drin. Ich könnte dir den Text von Alkohol, glaube ich, jetzt nicht vollständig sozusagen präsentieren. Mhm. Mit anderen Worten, wenn er so, ich habe Herbert Grönemeyer im Ohr, Alkohol, das habe ich im Ohr.
Ja.
Und dann höre ich, okay, Alkohol, der singt über Alkohol. Aber Gero geht es ganz wesentlich darum zu sagen, die Qualitäten, die rein sozusagen, man würde fast sagen, die sinnlichen Qualitäten der Sprache, die sind so elementar. Und deswegen sagt sie verbindet das so wie Pfingsten, als alle Menschen in Zungen sprachen, alle sich verstanden in gewisser Weise. Das ist die Sprache in Popmusik.
Okay.
Ganz wesentlich. Ich finde, da ist ganz viel dran. Das leuchtet mir total ein. Auch so Rolling Stone, I can't get no satisfaction ist großartig. Mhm. Aber wovon Mick Jagger in dem Song singt, ich glaube, es ist ziemlich banal. Mhm. Ich habe nie zugehört. und jetzt könnte ich gemein fragen, weißt du, worum es da geht?
Nicht so.
Ha, ich habe dich. Super.
Alkohol und Herbert Grönemeyer hätte ich schon wieder helfen können.
Nein, bei Alkohol ist natürlich die deutsche Sprache, hilft dann schon, wenn man Muttersprachlerin und Muttersprachler ist. Aber I Can't Get No Satisfaction ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Mhm. Wie Jagger das singt, fantastisch, großartig. Eine fantastische Zeile, fantastisch von ihm performt, gebracht, wunderbar. Mhm. Die perfekte Rockstimme an dieser Stelle. Mhm. Aber semantisch, wovon der singt. Ich habe es dann, wie gesagt, gelesen und eigentlich hatte ich gehofft, es nicht zu lesen, nicht zu verstehen.
Okay.
So. Aber so ist es bei mir und wie gesagt, Gero sagt, dass es nicht nur bei mir so ist. Leuchtet mir sehr ein.
Wir haben neulich hier im Team bei uns eine total interessante Diskussion geführt, weil wir uns gefragt haben, was ist eigentlich Pop?
Ja.
Mal für die Hörer, die jetzt nicht bei uns im Raum sein können, neben uns sitzt Konrad. Konrad ist Musiker, nimmt uns auf, der sitzt hier am Laptop und schneidet quasi mit. Und wir saßen zusammen und haben uns darüber unterhalten und haben versucht, eine Definition von Pop zu finden. Und ich glaube, das Erste, was mir wirklich einfällt, ist, wenn ich Pop höre, ist so jemand wie Taylor Swift, die in einem Glitzerkostüm auf der Bühne steht, nicht allzu herausfordernde Melodien spielt, die man gut mitsingen kann und wo die Texte jetzt auch nicht so sind, dass man sich danach irgendwo, weiß ich nicht, mit drei Gin Tonic auf dem Sofa legen und weinen möchte. Wobei auch das bei ihr durchaus ja möglich ist.
Ne? Gibt's das letzte ist, ist Album möglich, todtraurig.
Es ist todtraurig, aber es klingt nicht todtraurig. Das, also nicht
doch,
alles davon.
So Long London.
Ja, aber nicht alles. Nein, ne? Und also ja. man kriegt immer wieder irgendwie so das Gefühl von Leichtigkeit. Ja. Aber was ist denn Pop eigentlich wirklich? Was definiert Pop?
Ja, da würde ich mich natürlich weigern, eine Antwort zu geben. Wie ich mich auch weigern würde, die großen Fragen, also gerade so definitorische Fragen, das weiß ich nun als Literaturwissenschaftler, Filmwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, etwas einhegen zu wollen und definieren zu wollen, ist immer unglaublich schwierig. Schon bei so banalen Sachen, was ist eine Novelle? Hm. Und dann kommt... Wieso? Das ist doch auch ein Roman, ein kurzer Roman und dergleichen. Schon ja. Da geht es los. Mhm. Und dann zu sagen, was ist Pop, ist eine schwierige, wirklich eine sehr schwierige Geschichte. Ich glaube, du hast schon so ein bisschen etwas angesprochen, wo ich so mitgehen würde, dass ich sage, wahrscheinlich so, deswegen auch Pop Bible, 1989 verkörpert ja so ein bisschen das, was du jetzt meintest. Mhm. Ne? Dieses Album ist nicht oder fast gar nicht melancholisch, sondern eher das zielt auf Mitsingen, das zielt Einfachheit, wohlgemerkt nicht wertend, ne? Mhm. Großartige Einfachheit, zielt auf die Tanzfläche ab etc. und arbeitet musikalisch gesehen sicherlich mit so einem Glitzerbody oder sowas, ne? Also das ist sicherlich da schon zu hören und da haben wir irgendwie die Vorstellung, das ist so im Zentrum dessen, was wir Pop nennen und natürlich sowas wie U2 geht dann schon langsam so eher in Rock über, ne? Da ist man schon nicht mehr im Zentrum des Pop und dann geht man noch weiter und ist dann Nick Cave noch weiter so Indie und irgendwann ist man, weiß ich nicht, bei Hardrock, Heavy Metal etc., dann ist man irgendwie außerhalb. Mhm. Es gibt Definitionen, Gero, die ich schon jetzt viel zitiert habe, die sagt, aufgenommene Musik sei zunächst einmal die Definition von Pop.
Also aufgenommene.
Ganz aufgenommene. Okay. Also sie sagt recorded music. Das ist ganz elementar, dass sie sagt, die Aufnahme selber ist das, was das Popwerk auch ausmacht. Also mit anderen Worten, nicht die Noten, nicht ein Libretto oder nicht die Live-Performance, sondern Pop findet man da, wo es aufgenommen ist. Also mit anderen Worten, schön, gutes Beispiel, die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ist aufgenommen worden und das ist das Popwerk. Und nicht irgendeine Performance, gut, die Beatles haben damals nicht mehr live gespielt oder so gut wie nicht mehr, und erst recht nicht die Noten. Sondern alles, was im Studio aufgenommen wird und dann sozusagen als das Werk präsentiert wird, das ist für sie Pop. Es ist auch noch ein weiterer Faktor, der wichtig ist bei ihr, schon so eine Vorstellung, die sie so deutlich macht bei Mozart. Sie geht auf Mozart zurück und sagt, Mozart, die kleine Nachtmusik, nein, es war nicht die kleine, es war Zauberflöte, glaube ich, habe Mozart gesagt, so etwa inhaltlich, ich will alle erreichen. Ich will sozusagen die erreichen, die musikalisch nicht so kompetent ausgebildet sind. Ich will aber auch die Herausforderung so ein bisschen für die Wissenden sein. Und dieser Pop-Appeal, durchaus populär, das solle schon ernst genommen werden. Und das sagt sie, kommt in der Romantik sehr stark auf. Mozart ist so ein bisschen früher, aber in der Romantik, so Volkskunst, Volksnähe, nah, etc. Dieser Anspruch ist auch wichtig für Popmusik. Und da kann man sich natürlich fragen, wenn man jetzt eine ganz esoterische, distinktionsversessene Indie-Band sich raus, die nur Krach machen und sagen, wir finden es unglaublich cool, dass uns niemand hört, dass wir distinguiert sind und so heißer Scheiß und so arkan sind, dass niemand uns versteht, da würde man wahrscheinlich sagen, ihr habt das Prinzip Pop nicht so richtig verstanden.
Jetzt sind heute, wenn wir mal bei der Popmusik bleiben, drei Frauennamen mehrfach gefallen. Taylor Swift natürlich, Beyoncé, Adele ist kurz angesprochen worden, die ja auch, also deren Kartenverkäufe sind ja auch der vollkommene Wahnsinn und ihre Fans sind auch sehr loyal. Ja. Und die macht großartige Alben. Dann gibt es noch Menschen wie Dua Lipa, ja. Selena Gomez. Wer sind denn wirklich die größten Stars aus deiner Sicht und wer kommt da noch?
Qualitativ?
Ja.
Also wenn ich Qualität, würde ich wirklich uneingeschränkt sagen, Taylor Swift und Beyoncé. Mhm. Und zwar keine Diskussion. Also,
über Adele tatsächlich?
Ja, ja, gar nicht zu vergleichen. Also spielen beide in anderen Liga, okay. würde ich sagen. Ich weiß Adele zu schätzen. Ne? Set Fire to the Rain, wunderschön. Mhm. Und sie hat tolle Songs und so weiter. Aber ich glaube, sie spielt nicht in der Reihe von den beiden. Also da würde ich schon sagen, bei Beyoncé würden da wahrscheinlich viele sofort mitgehen, insofern als Beyoncés Alben natürlich oder die Musik, das klingt sofort ambitious, irgendwie ehrgeizig, ambitioniert, raffiniert, arzi-fazi in gewisser Weise. Ne? Man legt Beyoncé auf und man weiß sofort, okay, ja, die will was. Und das ist schon ziemlich früh bei ihr erkennbar. Taylor Swift operiert da natürlich anders, viel eingängiger, wie gesagt, nicht wertend verstehen und einladender und irgendwie auch traditioneller und also klingt längst nicht so ambitioniert, ist es aber natürlich. Es ist sehr, sehr große Songwriter-Kunst und textlich natürlich dann, das würde ich wohl schon sagen, auch über Beyoncé stehend, aber wie dem auch sei. Nein, wenn du mich so fragst, nein, Adele gehört da nicht zu. Das ist ein Duo. Die machen eine eigene Liga auf und danach kommen andere.
Okay, und so Dua Lipa, Selena Gomez,
Dua Lipa habe ich nun sehr großes Faible für. Dua Lipa finde ich fantastisch.
Okay.
Und die drei neuen Singles, also ihr Album kommt ja demnächst auch und da bin ich schon sehr scharf drauf. Also das wird ein tolles Album. Und das ist ein Album, würde ich sagen, so ein bisschen, was ich... Also es wird so werden, vermute ich. Ne? Die drei Singles sind raus und es ist perfekt... Tanzmusik oder Disco. Die Sounds fantastisch, sehr, auch wieder reduziert gearbeitet, aber im Detail unglaublich fein und schon das, was ich vorhin über die 1989 gesagt habe, nicht so groß. Wir sprechen von Dua Lipa und nicht von Taylor Swift, aber schon, es wird ein fantastisches Album und weiß ich sehr, sehr zu schätzen, diese Musik. Also, und ich bin sehr froh, kann ich sagen, dass ich Karten für das Konzert in Berlin haben.
Apropos Konzertkarten.
Ja.
Diese vollkommen wahnsinnige Eras-Tour von Taylor Swift mit 153 Konzerten auf dem kompletten Kontinent, die $1 Milliarde einspielt.
Viel mehr werden das noch.
Die Milliarde ist schon da bisher und es wird noch mehr werden.
Natürlich.
Du warst schon auf zwei Konzerten und zwei guckst du dir noch an. Wie bist du an Karten?
Zwei, da wäre ich ja traurig. Ich sehe sie noch viermal.
Noch viermal? Ich dachte insgesamt viermal.
Nein, das würde niemals ausreichen.
Okay.
Niemals.
Erstens, wie bist du an die Karten gekommen? Und zweitens, erzählst du uns, was du dafür bezahlt hast?
Es war so, Taylor Swift in den USA. Ich habe sie in Las Vegas gesehen und in Nashville. Und da habe ich nur den Second Market mitbekommen. Mhm. Und da habe ich bezahlt und die Plätze waren wirklich also am weitesten weg von der Bühne. Die Bühne, man kann es ja nicht sagen, sie hat ja so einen langen Steg und so weiter, egal. Damals habe ich für sowohl in Las Vegas als auch in Nashville, ich glaube so $500 bis $600 pro Karte bezahlt. Mhm. Ich glaube, das würde man im Second Market jetzt nicht mehr schaffen. Sie ist viel teurer, also auch wenn sie in die USA zurückkehrt. Das war damals, also mit anderen Worten, Second Market billig. Mhm. Ja, das ist klar. Man muss allerdings auch sagen, die Karten, wie gesagt, in Nashville saß ich wirklich ganz oben. Also mal so richtig so die letzte Reihe ganz oben. Aber man muss sagen, ich hatte Karten, darauf habe ich Wert gelegt, die nicht hinter der Bühne sind. Das muss man ja sagen. Es wird ja mittlerweile auf Konzerten werden Plätze verkauft, was ja grotesk ist, dass man die Bühne da gar nicht einsehen kann. Also so fast hinter der Bühne oder so schräg hinter der Bühne. Und man muss immer hoffen, dass Taylor Swift den langen Weg sozusagen den Steg runterläuft, dass man sie sehen kann. Aber das waren nicht so Karten, aber es waren schlechte Karten. Jetzt im Normalverkauf, gut, da bin ich dann natürlich, ich habe sie zweimal von sehr weit hinten gesehen und dann habe ich einfach den Kartenverkauf, den regulären mitgemacht. Und dann habe ich, und das gilt jetzt nicht für alle Konzerte, aber dann doch die VIP-Tickets, die noch erhältlich waren. Und dann dachte ich, okay, dann nimmst du die besten, ich glaube, 600 Euro kostete das VIP-Ticket. Aber dafür bekomme ich dann auch ein Fan-Paket. Ich weiß nicht, was das ist. Und auf das bin ich nicht scharf. Ich bin scharf darauf, die Show, die ich jetzt zweimal gesehen habe, von weit hinten, mal von vorne zu sehen. Das sage ich ganz ehrlich. Und das klingt jetzt doof, aber ich habe auch Freude daran, im Konzert dann eben weniger wieder Taylor Swift aus der Nähe zu sehen. Ja, auch. Aber auch die Band zu sehen, auch die Show von vorne zu sehen und dann natürlich auch das Agieren der Fans von vorne zu sehen. Denn das kann ich jetzt ja wirklich sagen. Ich habe über die Fans geschrieben, ich habe über Taylor Swift geschrieben, ich schreibe über die Konzerte und die Konzerte von Taylor Swift wahrzunehmen oder live zu sehen, das ist schon was Besonderes, weil eben da diese zwei Attraktionen, Taylor Swift und die Swifties und die Interaktion mit denen, also mit anderen Worten, es ist mir viel Geld wert gewesen, sie vorne zu sehen. Aber ich habe nicht nur diese Superkarten bei den vier Konzerten, die ich noch sehen werde. Einmal habe ich, die kosteten dann schon 200 oder so.
Du bist, wenn ich das sagen darf, Anfang 50.
Naja, ist nett gesagt. Du bist sehr nett. Ich bin 53.
53, ja. du bist Uniprofessor, du bist ein Mann.
Ja.
Du bist nicht der typische Swiftie. Du bist nicht das typische Publikum für diese Konzerte. Wer ist denn der typische Swiftie?
Ja, oder eher die? Ich sag mal so, wahrscheinlich könnte man jetzt Statistiken bilden und so weiter. Und dann könnte man die typische Swiftie wahrscheinlich irgendwie ermitteln. Weiblich, vielleicht, ich würde 27 Jahre alt oder so sagen, nicht mehr 14, das nicht, vielleicht 25, ich weiß es nicht, aber schon weiblich, natürlich. Aber was man sagen muss, die Swiftie-Community weitet sich sowohl, was die Alterskohorten anbelangt, aber auch das Geschlecht aus. Das muss man schon sagen. Also immer mehr Männer dürfen in Anführungsstrichen sich mittlerweile dazu bekennen, Swift zu mögen. Das war wahrscheinlich vor ein paar Jahren, oder nicht war wahrscheinlich, sondern war definitiv vor einigen Jahren noch anders. Die Fans sind nicht mehr 14 und nicht mehr 9 Jahre alt. Also mit anderen Worten, da tut sich was. Aber natürlich bin ich nun ganz sicher sehr weit außerhalb des Zentrums des normalen, im Zentrum stehenden Swiftie oder der Swiftie, die sozusagen im Zentrum steht. Da gehöre ich natürlich nicht zu.
Okay.
Aber die Fans sind sehr inklusiv, sehr freundlich, sehr nett und so weiter. Das meine ich ganz ernst, völlig unironisch. Man fühlt sich da nicht wie ein Alien. Man wird da sehr aufgenommen. Also gerade in Nashville, da hatte ich sehr, sehr nette junge Swifties um mich rum. Auch so ein junger Mann, der dann immer mit sang. Gut, sang ist ein großes Wort. Er konnte nicht singen, aber auch das ist wunderbar, wenn dann also abgegangen wird. Und das macht mir dann schon sehr Freude. Das nur am Rande. Also vielleicht für alle, die sagen, ich muss dahin. Wenn ja, geht hin zu dem Konzert. Unbedingt schaut es euch an, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt. Aber erwartet nicht ein großes Klangerlebnis. Denn die Swifties sind sehr, sehr laut. Und seid sicher, also man muss sich darauf einstellen, dass man rechts und links also unglaublich laute Stimmen hat. Also in Nashville wirklich geschrien, die junge Frau neben mir. Ich kann das total genießen, weil das für mich dazugehört. Ein Klangerlebnis ist es nicht. Definitiv nicht.
Bleiben wir bei Klangerlebnis. Letzte Frage. Die drei unterschätztesten Taylor Swift Songs?
Ich glaube erstmal Me. Definitiv Me von Lover. Die erste Leadsingle, die ja von den Swifties selbst nicht gemocht wird. Also Swifties verständigen sich darüber, also, und wissen ganz genau, Me ist schlimm, wird behauptet, es ist falsch für meine Begriffe. Me ist ein sehr schöner Song. Ich würde so sagen, Me ist so das, was auf der Abbey Road für die älteren Zuhörerinnen von den Beatles Octopus's Garden ist.
Okay.
Ja, ist sicherlich kein großer Song, aber mein Gott, Octopus's Garden ist ja gut. Und Me ist so ein bisschen das, was Octopus's Garden ist. Ja, egal. Me also ist unterschätzt. Nicht gemocht wird auch Stay, Stay, Stay von der Red. Ach Mensch, nett. Nett. Also ich mag's. Also ist ein schöner Song. Der dritte, ich weiß gar nicht welche, dann hört es auch langsam auf, unterschätzt. Also, denn
oder einer, der mehr aus deiner Sicht mehr Liebe verdient hätte vielleicht.
Oh ja, das noch mehr Liebe. Also mir wird zu selten genannt. Also ich glaube, er wird schon geschätzt, aber tatsächlich Red, der Song Red, der ist, glaube ich, grandios, würde ich sagen, fantastisch. Mhm. Aber der ist gar nicht so ein Fan-Favorite. Also ich glaube, wenige Swifties würden den wahrscheinlich selbst in der Top 30 nicht haben. Hm. Und vielleicht auch Top 50 nicht. Also Red, großer Song. Fantastisch. Ansonsten habe ich immer ein ganz großes Herz. Nicht so groß, aber bei den Nicht-Swifties, Maroon von Midnights. Hm. Das würde ich fast sagen, ist einer meiner Top 3. Maroon von Midnights, das ist wunderbar, ganz große Kunst, sowohl kompositorisch, lyrisch und produktionstechnisch. Fantastisch.
Leon, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Jetzt machen wir alle Spotify an und hören uns die ganzen Songs an, von denen du gesprochen hast.
Danke sehr gerne.
Für deine Zeit.
Okay, danke auch.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf fränkischertag.de/podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrap komponiert, den wir vorhin kurz erwähnt haben. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik habt oder Wünsche für einen Podcast-Gast, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.